Ja, ich möchte uns heute einen Text aus dem Philipperbrief bringen. Den finden wir in Kapitel 2. Ich lese den erstmal vor und dann gehe ich nochmal auf hier bestimmte Sachen ein. Philipper Kapitel 2, 1 bis 11. Und ich denke, viele werden dann auch schnell feststellen, dass sie einige Verse davon auch gut kennen. Wenn es also irgendeine Ermahnung in Christus gibt, wenn es irgendeinen liebevollen Zuspruch gibt, wenn es irgendeine vom Geist gewirkte Gemeinschaft gibt, wenn es irgendeine barmherzige Zuwendung gibt, dann macht meine Freude vollständig, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Streitsucht und auch nichts aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, indem ihr ein jeder nicht auf euch auf das eigene Interesse bedacht seid, sondern auch jeder Einzelne auf die der anderen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Der hielt es, obwohl er in göttlicher Gestalt war, nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Vielmehr entäußerte er sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, wobei er den Menschen gleich wurde und im Hinblick auf die äußere Erscheinung wie ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst, wobei er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über die Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jeden anderen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ja, wenn wir an den Philipperbrief denken, dann denke ich, wissen viele, welches Wort da oft vorkommt. Wenn ich das jetzt mal so in die Runde fragen würde, meinetwegen könnt ihr auch antworten, welches Wort kommt da häufig vor? Freude, genau. Das Wort kommt da ziemlich häufig vor. Und es geht auch viel darum, um Freude zu erleben. Aber tatsächlich in diesem Text geht es nicht darum. Es ist einfach nur so, dass der Philipperbrief an sich den Grundton der Freude hat. Es ist ein Sonnenscheinbrief, obwohl Paulus, der diesen Brief schreibt, im Gefängnis sitzt, lässt er sich trotzdem diese Freude nicht nehmen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Christen sich von den Lebensumständen nicht ablenken lassen und trotzdem diese tiefe Freude mit Jesus erleben. Und er freut sich auch über die Gemeinde in Philippi, denn er hat in Philippi auch sehr viel erlebt. Vielleicht noch kurz zu der Geschichte. Es kam jemand aus Philippi zu Paulus nach Rom, wo Paulus in einer Art Gefängnis saß und hat ihn irgendwelche Sachen vorbeigebracht, als Geschenk und einfach um zu zeigen, dass die Gemeinde in Philippi voll dahinter steht, was Paulus macht. Er sitzt nämlich wegen des Evangeliums im Gefängnis und bei einigen Leuten war das damals so, wenn man im Gefängnis sitzt, dann hast du auch irgendwie ein Problem mit Gott. Und das musste Paulus auch in gewissen Situationen erstmal klarstellen, dass das nicht so ist. Aber die Gemeinde in Philippi, die hielt von Anfang an an Paulus fest, an das, was er gebracht hat, an seine Botschaft, die er gebracht hat und auch ihn als Apostel anerkannt haben. Und Paulus hat in Philippi sehr viele Wunder erlebt. Es war auch die erste Gemeinde in Europa, die er mitgegründet hat. Und Paulus erinnert sich zurück an den Anfang. Und in der Gemeinde in Philippi war das so am Anfang, dass sie wirklich sehr gut im Glauben mitgemacht haben. Vielleicht kennst du das auch, wenn irgendwas Neues in deinem Leben beginnt oder ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Man ist wirklich sehr motiviert dabei, man ist voller Elan. Und so war das bei den Philippern auch. Der Anfang war wirklich sehr gut. Sie haben sehr gut im Glauben mitgemacht, sie haben Verfolgung erduldet und trotzdem weiterhin mit Freude mitgemacht. Und das Besondere an der Gemeinde ist, von dem Brief, wo dieser Brief geschrieben wurde, bis zum Anfang sind schon einige Jahre vergangen. Sie erleben immer noch Verfolgung. und haben es immer noch nicht leicht. Und die sind noch genauso eifrig dabei wie am Anfang. Und das ist etwas ganz Besonderes an dieser Gemeinde. Und Paulus sieht diesen Zustand der Gemeinde. Er hat mit Sicherheit auch mit dem Epaphroditus, heißt er, glaube ich, hat darüber gesprochen, wie es denen geht. Und er muss feststellen, Mensch, die haben noch genau den gleichen Eifer, genau die gleiche Liebe wie am Anfang. Und das ist wirklich was Besonderes. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und deswegen sieht er auch darin das Werk Gottes. Er sieht darin das Werk Gottes, dass er das, was er bei denen angefangen hat, auch vollenden wird. Darüber ist er sich sicher. Jetzt könnte man über die Gemeinde sagen, ihr seid safe, diese Gemeinde muss nicht mehr betreut werden, ihr habt eigentlich so einen Glaubenszustand erreicht, da müsst ihr eigentlich nichts weiter mehr machen. Und daran denkt Paulus im Traum nicht. Ab Vers 27, in Kapitel 1, Vers 27, wendet er sich direkt an die Philipper. Davor berichtet er einiges über sich, wie es ihm geht, und jetzt wendet er sich wieder direkt an die Philipper und sagt gleich als erstes, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Hier ist das kleine Wörtchen nur, also wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Man könnte das auch anders übersetzen, einzig und allein tut Folgendes, lebt im Einklang mit dem Evangelium. Das ist das, was Paulus hier als große Überschrift nimmt. Einzig und allein, darauf müsst ihr achten, dass ihr euer Leben im Einklang mit dem Evangelium führt. Das ist die große Überschrift hier. Ein ziemlich hohes Maß, was Paulus hier ansetzt, einen Einklang hinzukriegen mit dem Evangelium. Ein Einklang ist ja grundsätzlich erstmal etwas Wunderschönes. Jeder, der schon ein schiefes Lied gehört hat und danach ein schönes Lied, weiß, wie schön der Einklang ist. Und das Evangelium ist so gesehen irgendwo das schönste Lied, aber auch ein ziemlich schweres Lied, wenn man das so bildlich sieht, dahin zu kommen, es wirklich in Einklang damit zu, das Leben damit in Einklang zu kriegen. Und deswegen ist das auch häufig ein Grund unter Christen, dass man mit dieser Sache einfach überfordert ist und anfängt, etwas den Menschen vorzuleben, was man eigentlich gar nicht ist. Man fängt an zu heucheln und führt ein Leben, obwohl man vor den Leuten führt man ein Leben, das einen heiligen Schein bewahrt. Aber in Wirklichkeit ist man innen drin ziemlich kaputt. Man hat Probleme, man traut sich vielleicht sogar nicht, die zu äußern, weil man den Eindruck hat, den anderen scheint es im Glauben ziemlich gut zu gehen. Darüber muss ich ein bisschen nachdenken. Und ich stelle mir das Ganze so vor, wenn es darum geht, wandelt einzig und allein dem Evangelium würdig, stelle ich mir das vor wie so ein fernes Land, das wir erreichen wollen. Wir müssen über das Meer und es gibt nur ein Boot. Das Boot ist groß, da ist genug Platz drin, darüber muss man sich keine Sorgen machen, aber es gibt nur dieses eine Boot. Und in diesem Boot, da kommen alle Christen zusammen. Es sind Reiche drin, es sind Arme drin, es sind kluge Menschen drin, nicht so kluge, Schwarze, Weiße, Pastoren, Neubekehrte, alle sitzen in diesem Boot drin. Und alle verfolgen dieses Ziel, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass es für alle eine Herausforderung ist. Für den Pastor, für den Neubekehrten, für den Reichen, für den Armen, egal was für eine Stellung du in der Gesellschaft oder in der Gemeinde hast, für alle ist es wirklich eine Herausforderung. Und das Schöne ist, wenn man sowas liest, dann kommt man sich schon ein bisschen hilflos vor. Aber das Schöne hier ist, dass Paulus hier an eine Gemeinde schreibt. Er schreibt es nicht an den Einzelnen, er schreibt es an die Gemeinde. Und er sagt auch, wie wir da hinkommen. Bei Paulus ist es oft so, dass er eine große Sache überschreibt und dann darunter gewisse Punkte gliedert und diese große Sache praktisch damit beschreibt. Also hier haben wir es zum Beispiel, wandelt nur würdig des Evangeliums. Wenn man das als Überschrift nimmt, dann kann man gewisse Punkte darunter gliedern und die kommen jetzt. Und auf einen Punkt, wo er wirklich sehr viel Wert drauf legt, ist die Einheit. Also er sagt damit, wenn wir im Einklang mit dem Evangelium leben wollen, dann muss die Gemeinde Einheit bewahren und Einheit fördern. Und man kann das Ganze hier in zwei Richtungen aufteilen. Einmal eine Einheit, die nach außen hingeht und einmal die Einheit, die innen drinne in der Gemeinde besteht. Also nach außen hin, damit meine ich, und das sagt er hier auch in den folgenden Versen ab Vers 27, dass eine Einheit bewahrt werden soll, für das Evangelium zu kämpfen, weil von außerhalb der Gemeinde Feinde kommen. Und die sind ziemlich laut, die können ziemlich schrecklich sein und die sind gefährlich. Und diese Einheit, für das Evangelium zu kämpfen, die muss bewahrt bleiben. Diese Einheit macht die Gemeinde unglaublich stark. Und wir sehen auch in diesen Versen, dass die Gemeinde, oder davor auch noch, dass die Gemeinde in Philippi sehr gut damit zurechtkam, die Feinde von außen abzuwehren. Es war mit Sicherheit nicht einfach, aber darin hatten sie ein wirklich sehr gutes Zeugnis abzulegen. Und interessant ist, ab Kapitel 2, 1 bis 4, geht er wieder auf die Einheit ein. Und hier werden die Feinde nicht von außerhalb beschrieben, sondern innerhalb der Gemeinde. Und nicht nur einfach innerhalb der Gemeinde, sondern Feinde, die aus mir selbst herauskommen. Und für diese Feinde, für dieses Problem oder für diese Einheit, die innerhalb der Gemeinde existieren muss, dafür nimmt er sich jetzt sehr viel Zeit. Er schreibt über die Feinde von außerhalb, schreibt er relativ wenig. Grundsätzlich in den Briefen, wenn ihr das mal verfolgt, geht es vielmehr darum, wie man innerhalb der Gemeinde zusammenlebt, als wie man nach außen hin sich gibt. Oder wie man mit den Feinden von außerhalb klarkommt. Es geht vielmehr darum, wie komme ich innerhalb der Gemeinde, wie kommen wir zusammen gut zurecht. Und man muss grundsätzlich sagen, wenn man die Gemeinde universell betrachtet, muss man sagen, dass die verfolgte Gemeinde, die Verfolgung von außerhalb der Gemeinde erlebt, ein viel, viel besseres Zeugnis darbringt, als die Einheit, die in Freiheit leben und eigentlich viel damit zu kämpfen haben, die Einheit innerhalb zu bewahren, innerhalb der Gemeinde. Und ich möchte uns einen Vers aus Jakobus 4, Vers 1, den lese ich vielleicht später vor, Entschuldigung. Ich möchte uns in diesen Versen zeigen, dass zum einen die Einheit, die ist nicht einfach so da. Du kommst vielleicht neu in die Gemeinde und denkst, hier muss der Himmel auf Erden sein. Schön, wenn es das ist, aber es ist nicht einfach so von Gott gegeben, dass die Einheit in der Gemeinde bewahrt wird. Es ist nicht etwas wie meinetwegen bei den Ameisen, da kommt ein Riesenhaufen zusammen und die schaffen es alle, etwas Wunderschönes zu bauen, wer sich mal damit beschäftigt, was sie da den ganzen Tag so lang machen, das ist schon ziemlich interessant. Aber es funktioniert vor allem, obwohl da Tausende über Tausende Ameisen sind, es funktioniert. Aber ich habe auch bei denen den Eindruck, die kennen nichts anderes als arbeiten. Die sind so von Gott programmiert, dass sie nur arbeiten. Deswegen funktioniert das, denke ich, auch sehr gut. Weil in der Gemeinde ist das nicht so. Es kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Das ist manchmal wirklich beeindruckend sogar zu sehen, dass obwohl so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, es trotzdem oft sehr gut funktioniert. Und das sagt er auch gleich im ersten Vers, dass die Einheit der Gemeinde, die innerhalb der Gemeinde funktionieren muss, die kommt nicht einfach so zustande, sie muss wirklich erarbeitet werden. Die Gemeinde muss dabei höchst aktiv werden. Und jemand hat mal gesagt, was das Thema Einheit betrifft, dass das gerade in Bezug auf diesen Text, dass es nicht eine Möglichkeit ist, die der Gemeinde geboten wird, eine Einheit zu leben, sondern eine Notwendigkeit, um für das Evangelium einzustehen, damit die Gemeinde funktioniert, ist die Einheit absolut notwendig. Und dafür muss man aktiv werden. Und im ersten Vers sagt er es auch gleich, 1. Vers Kapitel 2, wenn also irgendeine Ermahnung in Christus gibt, wenn es irgendeinen liebevollen Zuspruch gibt, wenn es irgendeine vom Geist gewirkte Gemeinschaft gibt, wenn es irgendeine barmherzige Zuwendung gibt. Also wenn das vorhanden ist, wenn diese Punkte gelebt werden, das sehen wir dann, was dann kommt, dann sagt Paulus, da kommt wirklich Einheit zustande. Und ich habe das Ganze mal so überschrieben, dass ich für mich gesagt habe, die Gemeinde muss in einer Beziehung leben, in einer Beziehung zueinander. Eine Beziehung muss ständig gepflegt werden. Sie kommt nicht einfach so zustande. Jeder kennt das aus einer Freundschaft oder aus der Ehe. Beziehungen müssen ständig gepflegt werden. Und wenn da irgendwo Not gesehen wird, dann muss da auch eingegriffen werden. Es geht vor allem um die Taten der Liebe. Die sind dabei entscheidend. Und klar ist das bei uns in der Gemeinde nicht möglich, dass ich jetzt jeden Einzelnen perfekt kennenlerne. Aber ich denke, wenn wir unsere Augen aufhalten und mal gucken, wo hier Hilfe nötig ist, dann wird uns so viel auffallen. Und das ist etwas, was die Einheit wirklich zusammenschweißt. Und Paulus sagt hier im Vers 2, wenn das alles da ist, dann macht ihr meine Freude vollständig. Und ich musste dabei an unsere Kinder denken, wenn die wirklich gut zusammenspielen, wie sie es gestern zum Beispiel gemacht haben. Die haben so gut zusammengespielt, ich konnte mich in Ruhe hier darauf vorbereiten, die meiste Zeit jedenfalls. Und es hat einfach wunderbar funktioniert und man muss feststellen, es geht den Eltern gleich viel, viel besser, wenn sie sehen, die Kinder spielen einheitlich. Das ist einfach herrlich. Und Paulus denkt genauso und wir merken, Paulus hat wirklich so eine Vaterbeziehung zu dieser Gemeinde, indem er sagt, wenn das vorhanden ist, wenn diese liebevollen Taten da sind in der Gemeinde, dann macht ihr meine Freude vollkommen, dann habe ich nicht umsonst für euch gearbeitet. Und darauf muss die Gemeinde bedacht sein, es müssen Taten der Liebe stattfinden, damit die Einheit gefördert wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Ab Vers 3 sagt er dann, tut nichts aus Streitsucht und auch nichts aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, indem ihr ein jeder nicht auf die eigenen Interessen bedacht seid, sondern auch jeder Einzelne auf die der anderen. Es ist interessant, dass wie intelligent du auch bist, aber ich bin der Meinung, damit haben wir die größten Probleme. Wir verstehen sehr viel und ich sage mal, auch der intelligenteste Mensch versteht noch mehr, aber das versteht wirklich jeder, aber das zu leben, das ist wirklich sehr schwer, zeigt sich ganz oft. Eine Einheit, die funktioniert nicht ohne Demut. Es funktioniert einfach nicht. Mein Junge hat mich letztens gefragt, wofür ich mich hier vorbereite. Da habe ich ihm das erklärt mit der Einheit und der Demut. Und das Wort Demut schien er noch nicht so ganz begriffen zu haben. Und ich habe ihm das am Beispiel an einer Baumbude gezeigt. Wenn einige Jungs sich zusammentun und eine Baumbude bauen, dann ist sie irgendwann fertig oder vielleicht auch noch nicht. Aber es wird gleich zu Anfang klar gemacht, wer der Chef ist dieser Baumbude. Dann ist der Nächste damit nicht einverstanden, sagt, nee, ich bin der Chef. Der andere sagt, nee, ich möchte auch der Chef sein und mir gehört dieser Bereich der Baumbude und ich möchte, dass mir das gehört. Und man wird schnell feststellen, dass es nicht funktioniert, Kinder. Wenn alle Chef sein wollen, dann funktioniert das einfach nicht. Viel besser wird es funktionieren, wenn ihr darauf bedacht seid, was möchte der andere eigentlich? Was kann ich ihm Gutes tun? Und das funktioniert auf jeden Fall. Einheit ohne Demut funktioniert nicht. Das sehen wir in allen Beziehungen, die es gibt, wenn man nicht bereit ist, sich selbst zurückzustellen. Ob es unter Kollegen ist, ob es in der Ehe ist, habe ich auch letztens meiner Frau gesagt, ich habe ihr gesagt, worüber ich predige, Einheit durch Demut. Und auch nochmal klar gemacht, wenn es bei uns gut funktionieren soll, musst du demütiger werden. Aber das war nur ein Spaß. Ist aber wirklich so, dass beide Parteien einer Beziehung wirklich lernen müssen, diese Demut zu leben, Demut zu bewahren. Das Interessante ist, worauf er dann eingeht. Er sagt, diese Demutshaltung, die muss da sein, damit die Einheit der Gemeinde bewahrt werden kann, damit die gefördert werden kann. Aber dann bringt er hier ein Beispiel. Und dieses Beispiel, die Verse, die kennen wir alle. Und das ist so interessant. Ab Vers 6 sagt er es, ab Vers 5, Entschuldigung. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Also immer noch in Bezug auf Selbstlosigkeit, auf Demut, sagt er jetzt dieses Beispiel. Der hielt es, obwohl er in göttlicher Gestalt war, nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Vielmehr entäußerte er sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, wobei er den Menschen gleich wurde und im Hinblick auf die äußere Erscheinung wie ein Mensch erfunden wurde. Also wir haben hier, Jesus Christus wird hier uns gleich als Anfang dargestellt, was er ist, nämlich eine göttliche Gestalt. Und als göttliche Gestalt hatte er die Wahl, wie er auf diese Erde kommt. Und er sucht sich nicht einen Königstitel aus, er sucht sich nicht das Amt des Hohepriesters aus, nicht der Sohn eines Reichgeborenen. Er wählt bewusst die Knechtsgestalt. Und das wählt er wirklich bewusst. Und wir als Christen, die wir genauso gesinnt sein sollen, wie Jesus es war, wie viel mehr sollten wir dann wirklich Knechtsgestalt in unserem Leben annehmen? Wenn unser Herr, der wirklich Gott ist, auf die Erde kommt und sagt, ich werde Knecht, wie viel mehr sollten wir das dann werden? Und ich finde das auch schön zu sehen, dass gleich am Anfang dieses Briefes Paulus genau darauf eingeht. Wenn er die Gemeinde begrüßt, sagt er in Kapitel 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an allen Heiligen in Christus. Er selbst bezeichnet sich und Timotheus, wo wir eigentlich sagen würden, das sind die Christen, bezeichnet er selbst als Knechte. In der Wortbedeutung sogar als Sklave. Als Sklave Jesu Christi. Jetzt muss man wissen, die Gemeinde in Philippi, das war eine römische Kolonie in Mazedonien. Und die Bürger waren besonders stolz darauf, das merkt man auch, wenn man die Apostelgeschichte liest, besonders stolz darauf, römische Bürger zu sein. Und römische Bürger damals zu sein, das war nicht selbstverständlich. Es gab extrem viele Sklaven, man sagt auch, dass Rom auf Sklaven aufgebaut wurde. Und extrem viele Unfreie, die nicht diese Rechte genießen konnten, wie Römer es konnten. Und denen schreibt er, dieser Gemeinde, die aus freien Menschen besteht, sagt er, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und ein Knecht, der fragt nicht danach, was kann ich mir Gutes tun? Er fragt vor allem danach, was kann ich meinem Herrn Gutes tun? Das ist die Frage, die sich ein Knecht stellt. Und interessant ist auch, wie er seine Geschwister da sieht. Sich selbst sieht er als Knechten, aber sie sieht er als Heilige. Und ich finde, das ist ein Punkt, den man sich mal wirklich bewusst werden soll, dass man sich selbst als ein Knecht ansieht, aber die Geschwister in der Gemeinde wirklich als Heilige ansieht. Und wenn man so eine Gesinnung gewinnt, dann kann wirklich Einheit gefördert werden. Dann kann diese Einheit in der Gemeinde gefördert werden, die uns auch wirklich sehr stark macht. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wie der, der Gott ist, auf die Erde kommt und sagt, ich werde Knechtsgestalt. Wie viel mehr sollten wir Christen das werden? Er erniedrigte sich selbst, Vers 8, wobei er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und was Paulus hier macht, ist, er zeigt den Werdegang Jesu hier auf der Erde und er zeigt, wie sehr er sich gedemütigt hat. Es ging einfach nicht mehr weiter als bis zum Kreuz. Es war damals der schmachvollste Tod, den man überhaupt sich vorstellen konnte. Man hat sogar den Römern diese Todesstrafe verboten, weil sie einfach so schrecklich war. Wenn man ein römischer Bürger war, musste man sich vor dem Kreuz nicht fürchten, weil dieser Kreuzestod, der war einfach ein grausamer Tod. Es gibt, habe ich mal letztens erfahren, römische Krimis, die es damals zu der antiken Zeit gab. Und in diesen Krimis, wenn die Bösen getötet wurden bestraft wurden, hat man denen nie einen Kreuzestod gegeben, sondern irgendwie eine andere Bestrafung, einfach weil der Kreuzestod zu schrecklich war. Und vieles, wenn man darauf guckt, welche eine Demütigung und welch ein schmachvoller Tod das ist, dann muss man wirklich sagen, Jesus, du als Gott, du konntest dich einfach nicht mehr weiter demütigen. Und das alles in Bezug darauf, dass wir wirklich Demut leben sollen. Das gilt uns als Beispiel. Und es ist wirklich einer der größten Probleme, wenn Spaltungen in der Gemeinde zustande kommen, dann hängt es damit zusammen, dass zu viel Stolz vorhanden ist. Das ist wirklich einer der größten Probleme. Und dann zeigt es auf einmal sich, dass gestandene Männer, Glaubensmänner, wie dieser hässliche Stolz dann plötzlich zum Vorschein kommt und man merkt, von dieser Demut, von dieser Knechtsgestalt ist nicht mehr viel da. Man hat viel aufgebaut, Man hat viel erreicht im Glauben. Man kann auf einiges stolz sein und man bildet sich auch einiges ein. Diese Knechtsgestalt entwickelt sich immer mehr zu einer Königsgestalt. Und das ist wirklich eine gefährliche Sache für die Gemeinde und führt auch oft zu Spaltung. Insofern ist es wirklich immer wieder darauf zu achten, als was sehe ich mich in der Gemeinde? Komme ich mir hier so wichtig vor, dass es ohne mich nicht funktioniert? Es ist ja schon wichtig, dass wir den Eindruck haben, dass wir gebraucht werden. Aber wie weit geht das Ganze? Und ich möchte uns dazu eine Geschichte vorlesen, die Jesus uns verdeutlicht. In Matthäus 20 finden wir die. Und da macht uns Jesus das auch nochmal ganz deutlich, wie es bei ihm in der Gemeinde funktioniert. Und das Schöne ist, er sagt, wie es funktioniert. Und wie wir hier in Philippa lesen, er hat es selber vorgelebt. Matthäus Kapitel 20, Abvers 20. Also Jesus ist hier kurz davor, in Jerusalem einzuziehen und die Menschenmasse wird immer größer und man merkt langsam, dass sich da etwas tut. Und viele Menschen haben den Eindruck, das Reich Gottes steht kurz vor der Tür. So auch die Mutter der Söhne des Zebedäus. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm. Und ich stelle mir das, ihr müsst euch das mal vorstellen, sie kommt mit ihren Söhnen, die, das waren ja, wenn ich mich recht erinnere, Johannes und, ja, ich habe jetzt vergessen, wer das war, aber die waren schon erwachsene Männer. Und jetzt kommt sie mit diesen Söhnen zu ihm und sagt Folgendes, fiel vor ihm nieder und er bat etwas von ihm. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete, ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Also von wegen, du verstehst gar nicht, worum es hier geht. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde und euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Da redet er von seinem Leid, das er bald erfahren wird. Sie sprachen zu ihm, wir können es. Und er sprach zu ihnen, mein Kelch sollt ihr zwar trinken und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu vergeben, steht mir nicht zu, sondern denen es bereit ist von meinem Vater. Als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. So soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer der Vornehmste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Also Jesus macht es hier auch nochmal ganz klar und deutlich, wenn du in der Gemeinde der Größte sein willst, dann musst du ein Knecht werden, dann musst du ein Diener werden. So funktioniert das bei mir im Reich. In der Welt ist das genau andersrum. Wenn du Karriere machen willst, dann musst du immer zusehen, dass du nach oben kommst. Aber bei Jesus ist das genau umgekehrt. Du musst eine Knechtsgestalt werden. Das macht er hier deutlich. Gott lässt sowas auch nicht unbelohnt. Wenn wir uns so weit demütigen und sagen, ich möchte der Diener meines Nächsten sein, ich möchte ihn als Heiligen ansehen und mich als Knechten. Wenn wir so eine Lebenseinstellung haben und das leben, lässt Gott so etwas nicht unbelohnt. Bei Jesus sehen wir es. Ab Vers 9 heißt es, darum hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm einen neuen Namen gegeben, der über jedem anderen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Christenleben funktioniert so, dass wir sagen müssen, hier auf der Erde ist kein Platz für uns, König zu werden. König zu werden, irgendwie in einer Form über andere in der Gemeinde zu herrschen. Wir müssen Knechte werden. Und das wird im Himmel auch belohnt. Ich musste auch ein bisschen daran denken, es ist nun mal so, wenn du in die Gemeinde kommst, dass du wirklich ein Diener wirst und nicht darauf aus sein sollst, irgendwie eine große Nummer zu werden. Ich musste auch ein bisschen daran denken, als ich damals in den Fußballverein gegangen bin. Mein erstes Spiel, davor haben wir immer mit Freunden gespielt. Jeder ist einfach dem Ball hinterher gerannt. Und mein Trainer sagte mir noch, das weiß ich noch, links, außen, Mittelfeld, offensiv. Ich so, keine Ahnung, was der da redet. Ich sehe den Ball und rase voll drauf zu. Und Ja, am Ende sagt der Trainer, alles gut, nur du musst lernen, wirklich auf deiner Position zu spielen. Und das ist überall so, wo Menschen zusammenkommen, da muss man sich in einer gewissen Weise unterordnen. Man kommt nicht drum rum, ob es die Ehe, Familie, sonst irgendwo ist. Überall, wo Menschen zusammenkommen, muss eine Unterordnung stattfinden, sonst bricht alles zusammen. Sonst sind Streit, Ärger und Zwietracht sind vorprogrammiert. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn du in die Gemeinde kommen willst, wenn du ein Mitglied Jesu Christi werden willst, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, dann musst du ein Diener werden, ein Knecht Jesu Christi werden, ein Knecht der Geschwister und darauf bedacht sein, was kann ich meinem Nächsten Gutes tun und was kann ich meinem Herrn Gutes tun und nicht mir selbst. Das ist der Punkt, wie die Einheit gefördert wird. Und das ist der Punkt, wie wir immer mehr dahin kommen, dass wir dem Evangelium würdig leben. Amen.